Hallo und Servus, hier spricht wieder Christian Lunger von Geraumt, eurem Podcast für die Themen Information, Design und Raum. Und heute haben wir wieder einen Podcast, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es geht wieder um ein Thema, das im Rahmen vom Föhn Kreativ Summit ein Thema sein wird, nämlich das Thema Kreativität. Und heute haben wir ein Gespräch und deswegen liegt es mir so am Herzen, weil mir ist es so wichtig, dass man Kreativität als was versteht, was nicht nur innerhalb der sogenannten Kreativitätsbranche, also einer Branche, in der unsere Firma auch aktiv ist, gelebt wird, sondern dass ein Thema ist, das eigentlich universell behandelt wird und universell da ist und so viele Menschen kreativ sind. Und heute schauen wir uns ganz spezifisch das Thema Kreativität und Wissenschaft an. Und als Gesprächspartnerin hat sich netterweise die Zeit genommen, Andrea Fischer, ihres Zeichens Vizedirektorin des Instituts für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, vom Beruf Gletscherforscherin. Und ich lese jetzt vor, was bei ihrem Profil steht, denn sie wird einen Vortrag halten beim Föhn Summit. Sie ist Glaziologin, also jemand, der sich bei Gletschern und damit auch mit dem Klima auskennt. Und was, glaube ich, auch schön zu hören ist, sie ist zur Wissenschaftlerin des Jahres gewählt worden für ihre, so hätte ich das verstanden bei den weiteren Recherchen, die ich durchgeführt habe, das werden wir dann gleich klären, für ihre Vermittlungsarbeit, die ihr sehr am Herzen liegt, zum Thema Gletscher, zum Thema Gletscherschmelze und was das für uns und für das Klima bedeutet. Und ich sage danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Fischer. Ich freue mich auf das Gespräch. Und wenn wir jetzt diesen Blick in die Zukunft werfen, auf den Föhn Summit, der im September stattfinden wird, wie werden Sie sich dem Thema Kreativität bei Ihrem Vortrag am Summit nähern?
Vielen Dank für die Einladung und für die Einführung. Ich denke, Wissenschaft an und für sich, das sagt ja schon das Wort Wissenschaften, ist ein sehr kreativer Prozess, weil dieses Neuland zu sehen und zu erkunden immer wieder was ist, was nur möglich ist, wenn man Dinge wahrnimmt, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat und die in Verbindung bringt. Warum ist Kreativität im Klimawandel so besonders wichtig? Das sieht man, wenn man jetzt in Gebirgsräume schaut. Da sind Gebirgsräume eine Ansammlung von verschiedenen Nischen, von verschiedenen Windows of Opportunities für die gesamten Ökosysteme. Gletscher sind ja auch so Individuen, die sich in verschiedenen Nischen bilden oder nicht bilden. Und es geht darum, diese Nischen bestmöglich zu nutzen, also wiederum die Möglichkeiten zu erkennen, die sich in gewissen Lebensräumen bieten und die in einen neuen kreativen Zusammenhang bringen, weil nur so durch diese lebendige und konstruktive Art der Veränderung ein dynamisches Gleichgewicht erzielbar ist und auch ein Überleben möglich ist, sowohl der Menschen als auch der Tiere, als auch der Pflanzen. Man braucht diese ständige Veränderung und dieses Schaffende, das Kreative hat ja sehr viel mit Schaffen zu tun, um bestehen zu können, weil wenn man nicht schaffen kann, dann wird man nichts schaffen und dann wird man am Ende des Tages halt gestorben sein.
Jetzt muss ich fast sagen, gestorben werden wir auf jeden Fall sein, aber ich hoffe, dass wir dann kreativ gestorben sein. Das wäre so der Abschluss.
Nicht am Ende des Tages, am Ende des Lebens, sagen wir mal.
Am Ende des Lebens.
Einfach ein bisschen länger Zeit.
Ja, genau, um zu sterben. Mhm. Ich finde es eine spannende Wissenschaft. Was ich mich frage ist, wenn man sich das Thema jetzt im Mikrokosmos fast schon der Gletscherforschung, man hört so viel über Klima und Klimawandel. Und wenn man sich jetzt eine dieser Definitionen von Kreativität anschaut, nämlich, dass man auch neue Wege geht, dann würde ich sagen, alles, was das Thema Klima, Klimawandel anbelangt, verlangt eigentlich danach, neue Wege zu gehen. Und im Umkehrschluss eigentlich dann auch kreativ zu sein. Wie würden Sie für sich beschreiben, in welchen Aspekten bei Ihrer Arbeit oder auch im Persönlichen sind Sie ein kreativer Mensch? Für jemanden, weil ich frage das deshalb so, weil ich finde diesen Begriff Kreativität so abstrakt. Und der Versuch, verständlich zu machen, was das eigentlich für eine Ressource ist, die so oft auftaucht im Alltag, beruflich, persönlich, in Beziehungen, ich finde das so wichtig. Darum frage ich die Menschen immer so persönlich wie Sie, wo sehen Sie sich als kreativer Mensch? Wo handeln Sie kreativ?
Also bei mir geht es ganz viel um das Sehen von Möglichkeiten und das Sehen von Veränderungen. Ich habe einmal wahrnehmen, hoppla, da passiert jetzt irgendwas. Das ist schon mal für mich ein kreativer Prozess. Und dann drauf zu kommen, was passiert denn da genau? Und wie kann man mit dem umgehen? Ich glaube, das ist wirklich die Essenz von was jetzt in meinem Beruf kreativ ist. Weil Wissenschaft ist genau das Gegenteil davon, das zu machen, was man immer gemacht hat, sondern wir sind ja wirklich auf der Suche nach Neuland und versuchen, dieses Neuland dann bestmöglich auszuloten, dass wir auch verstehen, was gibt's denn da für Regeln, wie schaut denn das aus? Zum Beispiel, also die Gletscherkunde der 1970er Jahre, die war damals also für Gletscher ausgelegt, die sich wenig verändern oder nicht so stark verändern. Und wenn wir mit diesen Methoden heute arbeiten würden, dann wären wir vollkommen verloren. Das muss man zuerst einmal erkennen, oder hoppala, da ist jetzt was anders. Und dann muss man sich der Frage widmen, oder wie gehe ich denn damit um? Was kann man mit dem machen? Wie kann ich das einordnen? Und für mich ist das wirklich Kreativität als Begriff, wenn ich jetzt denke, was ist für mich jetzt auch auf die Kunst gesehen, ein schönes Bild, oder dann ist es diese Übersetzung des Künstlers, der Künstlerin, die was sieht und das auch vor Ort wiedergeben kann, dass es durch die Nuancierung des Gesehenen berührt und eine bestimmte Botschaft vermittelt. Ich habe mir zwangsläufig, wenn man Gletscherkunde macht, kommt man auch mit Fotografie in Berührung, auch der Frage gewidmet, oder was machen diese Fotografien so spannend und so einzigartige Dokumente? Und da hat es eine wunderbare Ausstellung gegeben von Ludwig Wittgenstein in Wien, wo sein fotografisches Werk präsentiert wurde, das im Wesentlichen verschwommene Porträts darstellt. Und sein sehr interessanter Zugang dazu war, dass dieses Unscharfe oft genau das ist, was wir brauchen, oder? Dieses, was kann ich denn noch nicht genau scharf sehen?
Okay.
Und die Fotografie das einzige Mittel ist, oder eben die Darstellung, diese ganz exakte Darstellung, um Dinge sichtbar zu machen, von denen wir vorher noch nichts wussten. Und das, glaube ich, ist insgesamt auch für die gesamten Wissenschaften dieses kreative Moment, Dinge sehen und sichtbar machen können.
Sie haben jetzt gerade die Kunst angesprochen als, ich sage mal jetzt, möglichen Weg zur Erkenntnis und auch Überzeugung dann vielleicht im nächsten Schritt. Es war jetzt gerade letzte Woche waren mehrere Vorträge im Weißraum über das sozusagen Status quo der Kommunikation im Bereich Klimawandel. Was kann man dort richtig machen? Welche unterschiedlichen Wege gibt's? Wenn Sie jetzt von Kunst sprechen, jetzt reflektiere ich sozusagen auch auf die Beschreibung, da Sie jetzt Wissenschaftlerin des Jahres gewählt wurden, eben im Zusammenspiel mit dem Thema Vermittlungsarbeit. Ist Kunst etwas, das Sie selber auch in Ihrer Vermittlungsarbeit einsetzen, wo Sie sagen, ich arbeite gerne mit Künstlern zusammen oder mit anderen Kreativen, um bestimmte Botschaften verständlich zu machen?
Die Trennung zwischen Wissenschaft und Kunst ist ja noch nicht so lange her. Auf geologischen Maßstäben natürlich die frühen Geowissenschaftler, so wie der Professor Simoni aus Graz zwischen 1840 und 1870, die haben ja zum Beispiel sich noch des Aquarells bedient, um Dinge, um Prozesse in der Landschaft zu zeigen. Heute haben wir andere Methoden. Wir haben zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen, wo man Prozesse darstellen kann, die man mit freiem Auge nicht sieht. Wir haben Modellierungen, wo man Prozesse herzeugen kann. Und diese Dinge erleichtern die Kommunikation schon wesentlich, aber im Endeffekt sind wir gleich weit wie in der Antike. Es geht darum, im Gegenüber, im Zuhörer, im Zuschauer und dort was zum Schwingen zu bringen. Und das so dialogisch anzulegen, dass man weiß, der oder die hat jetzt auch wirklich verstanden, was ich sagen wollte, oder? Das ist ja kein ganz einfacher Prozess, weil irgendwas anschwingen ist einmal schön, oder? Aber für uns besteht die Herausforderung im Unterschied vielleicht zum Künstler, oder? Der vielleicht auch schon glücklich ist, wenn sein Werk berührt, noch darin, dass wir versuchen, ein sehr vollständiges Bild der Welt zu vermitteln. Und das ist wieder Kunst an und für sich, oder? Dass man nicht nur einen Teilaspekt mitnimmt, so wie wir als Menschen alle dazu tendieren, bestimmte Sachen zu hören. Zum Beispiel, wenn du dir die Hände gewaschen hast, kannst du zum Essen kommen. Dann hört man mal zum Essen kommen und den ersten Teil eher nicht so. Und die Kunst ist, alle diese Facetten gleich gut zu vermitteln, damit im Gegenüber ein vollständiges Bild entsteht.
Ich habe mir jetzt gerade, während wir gesprochen haben, auch, und weil das bei mir was ausgelöst hat, und das auch genannt wurde als Beispiel, das war diese Eisskulptur im, das glaube ich war 2018, vom Tate Modern Ice Watch von Olafur Eilerson, der große, dürfte von Gletschern oder aus der Antarktis geholt haben, große Eisblöcke vom Tate Modern aufgestellt hat, um zu visualisieren, sozusagen diesen Rückgang vom Eis und diesen Klimawandel. Ist das was, unabhängig von den Dokumentationen, also ich finde es ja spannend, was Sie gesagt haben, allein schon die Dokumentationsarten haben sich verändert, die in sich selber zum Beispiel ein Teil der Kreativwirtschaft sein, wie die Fotografie, und dadurch verschwimmt auf einmal diese Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst, finde ich ein spannendes Thema. Sind solche Aktionen wie Icewatch, wie stehen Sie zu solchen Aktionen? Können die Wirkung ausstrahlen? Können die zu Veränderung, können die zu was Neuem führen?
Ich glaube schon, weil es genau darum geht, den Finger quasi auf die Wunde zu legen. Und also man könnte sich auf den Standpunkt stellen, ich brauche jetzt da keinen Eisblock raussäbeln, weil diese schmelzenden Gletscher liegen ja schon in der Landschaft. Da müssen die Leute halt hingehen. Nur dieses, was ich im Bild mache oder durch die Beleuchtung, wirklich den Scheinwerfer drauf zu richten und diesen Spot zu richten, das glaube ich ist diese Kommunikationskunst, die durch so eine Installation sehr wohl sehr gut bedient werden kann. Und noch schöner ist es, finde ich immer, wenn der Betrachter eingebunden ist, wenn man dort hingreifen kann und das wirklich spüren, was da passiert. Weil das ist das, was wir als Gletscherforscher und Forscherinnen auch machen, rausgehen und wirklich physisch spüren, was da passiert. Und das ist eine Art von Berührung, oder die nicht nur als kognitiv ist und die sich auch sehr schwer beschreiben lässt, die aber sicher in dem, wie man weiter agiert, sehr prägend ist. Und ich glaube, wenn man, da sind wir jetzt wieder in diesem Regime, wo es um die Wahrnehmung geht, ganz stark. Also wenn man achtsam ist seiner Umwelt gegenüber der Belebten und der Unbelebten, dann glaube ich, hat man sehr viel bessere Möglichkeiten, mit dieser Welt klarzukommen.
Es hat ein Thema, was ich herausgefunden habe in der Recherche für unseren Podcast, ist eben ihr, dass es Ihnen so wichtig ist, auf diese langfristige Forschung auch zu setzen in Ihrer Arbeit. Und da ist mir jetzt auch was eingefallen im Zusammenspiel mit dem Vortrag, den ich erwähnt habe im Weißraum, weil dort ist von zwei Faktoren die Rede gewesen, die in einem interessanten Zusammenhang stehen zu dem Thema langfristige Forschung. Und das war, damit diese Botschaften zum Klimawandel greifen können, gibt es zwei Hürden. Das eine ist die zeitliche Hürde, das heißt zum Teil sind Auswirkungen so weit weg, dass wir im Jetzt gar nicht zur Überzeugung kommen, dass wir was tun müssten, weil wir es selber irgendwie nicht, fast schon nicht begreifen oder nicht spüren. Und das andere war sozusagen die räumliche. Das heißt, bestimmte Orte, wo kritische Sachen passieren, sind so weit weg von uns, dass wir auch wieder nicht diese Verbindung aufbauen können. Jetzt sind Sie genau in der Disziplin tätig, die, finde ich, beide Faktoren drinnen hat. Wie würden Sie sagen, dass das auf Ihre Vermittlungsarbeit Einfluss nimmt? Vor allem, weil Sie auch sagen, langfristige Forschung bedeutet, man kann es sichtbar machen. Jetzt würde es mich interessieren, wie versuchen Sie, dieses Thema anzugehen, dieses Versetztsein in zeitlicher und räumlicher Hinsicht in der Vermittlungsarbeit?
Ja, das eine ist, dass ich eben sehr viel mit diesen Wiederholungsfotografien arbeite, weil die einen unmittelbaren Bezug geben, dass man sieht, aha, da hat sich was geändert. Mhm. Das ist ein Mittel, das kann man durch eigentlich nichts toppen. Und da wird intuitiv völlig klar, was ich sonst in ganz vielen Worten nicht beschreiben kann, wenn ich die zwei Bilder gegenüberstelle und dann 1870 und heute noch sieht man, hoppala, da ist jetzt was passiert. Mhm. Und dann geht es eben darum, wie Sie sagen, das ins eigene Leben reinzuholen. Und da bin ich eigentlich jemand, der sehr gern das eigene Leben dann dorthin bringt. Also ich mache sehr gern Umweltpädagogik und schaue, dass die Menschen irgendwie ins Gelände gehen, wenn es irgendwie geht. Es ist natürlich nicht immer möglich und deswegen habe ich begonnen, Journalisten ins Gelände mitzunehmen, weil die viel besser beschreiben können als ich, der einfach oft dort ist, was sie dort sehen, was sie dort spüren, wahrnehmen und so eine quasi Secondhand Experience für jeden möglich wird, der vielleicht da selber nicht so hinkommt. Aber ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist, dass man irgendwie dem Rezipienten, dem Zuhörer die Chance geben muss, da wirklich das selbst zu sehen und selbst drauf zu kommen mit den Möglichkeiten, die wir aus unserer Forschung zur Verfügung stellen können. Und da hilft eine Grafik, wie es lang so Standard war, in der Wissenschaft gar nichts, oder? Weil dann geht die Kurve nach unten oder nach oben. Wir haben das alle auch während der Pandemie, hat, glaube ich, jeder in Österreich ganz viele solche Kurven gesehen. Aber es ist nie berührend, so eine Kurve. Mhm. Und es ist nie was, was in eine Lebensrealität reinkommt. Das schaut man an und dann denkt man sich irgendwas, aha, ja so oder so. Aber es ist nie was, wo man sich denkt, na hoppala, na, da muss ich was tun. Nicht einmal, also was das eigene Konto betrifft oft. Wenn man sich die Zahlen anschaut von Privatkonkursen, oder, dann denkt man, dieses nach unten oder nach oben gehen von relativ abstrakten Zahlen ist nicht das, was uns als Menschen sehr liegt. Mhm.
Das ist ja spannend, weil das ja gerade, ich würde sagen, wenn wir jetzt auf die Disziplin der Wissenschaft schauen und die Berufsgruppen, die dort tätig sind, jetzt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die es ja, sagen wir, historisch gesehen, muss man fast sagen, bis ins Jetzt hinein, sehr stark über diese abstrakten Linien und Grafiken, auch wenn sie sehr schön aufbereitet sein, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem guten Informationsdesigner oder einer guten Informationsdesignerin, doch ein sehr prominentes Kommunikationsmittel ist am Ende des Tages.
Und es ist state of the art, aber es kann nie im Leben berührend sein. Mhm. Und das, glaube ich, ist eins der Probleme in dieser Klimawandelkommunikation. Wir erinnern uns sehr, dass also Al Gore hat sich ja in seinem Film sehr viel Mühe gemacht, diesen Anstieg der CO2-Kurve zu zeigen, indem er eine Leiter geholt hat, um zum oberen Ende dieser Kurve zu klettern. Mhm. Nur unser Gehirn ist scheinbar auf Kurven einfach nicht ausgelegt. Die kommen in der Natur nicht vor. Es ist für uns auch sehr schwierig, nicht-lineare, sprunghafte Vorgänge zu verstehen und dass die wirklich bei uns ankommen, was heißt das jetzt? Und da braucht man wirklich das Bildhafte. Mhm. Und es ist uns in den letzten Jahrzehnten eigentlich zu Unrecht, finde ich, vielleicht auch durch die Digitalisierung, sehr stark verloren gegangen, weil wenn man sich die Gletscherkundebücher um 1900 durchliest und auch weiß, dass Friedrich Simony deshalb als Professor, als erster Professor für physische Geographie berufen wurde, weil er auf einer Weltausstellung sein Gemälde zu Gletschern gezeigt hat und das ein unglaublicher Sprung in der Wissenschaftskommunikation war, da muss man sagen, das war vielleicht jetzt eine nicht ganz günstige Entwicklung, die man da genommen hat, dass man die Grafik als zentrales Element der Kommunikation verwendet. Von dem muss man vielleicht teilweise wieder weg. Das ist sehr praktisch jetzt im Detail, wenn man Entscheidungen treffen muss, wenn man eine Hochwasserdimensionierung vornimmt, dann sind Grafiken praktisch, aber sie sind kein sehr gutes Mittel der Kommunikation.
Spannende Ansicht, und ich würde zum Abschluss gern fragen, den Lesetipp, den Sie für unsere Hörerinnen haben. Vielleicht das Buch vom Professor Semioni.
Ja, das ist sicher toll, oder? Weil er versucht hat, den Dachstein sein ganzes Leben lang zu erforschen. Und das ist ja auch damals nicht so en vogue gewesen, weil Kollegen seiner Zeit und auch Vorgänger versucht haben, die ganze Erde zu erforschen. Und wir wissen, wie das ist mit der ganzen Erde. Es bleibt dann doch irgendwie punktuell und die haben ihn alle ein bisschen ausgelacht, weil er sein ganzes Leben lang am Dachstein herumgeklettert ist. Aber was ihm da gelungen ist, ist eine wirklich gute, natürlich auch punktuell bleibende Darstellung der Dinge, die es denn da so gibt. Und auch den ersten Nachweis, was ja also auch ein sehr schwieriges Gedankenkonstrukt ist, wie funktionieren denn geomorphologische Prozesse? Da kommt der Mure runter, oder der Mensch kann sich ja klein im vorstellen, wie hat denn das davor ausgeschaut? Und er hat mit diesem neuen Mittel eigentlich, eben mit diesem Vorher, Nachher und wirklich sehr viel mit Belichtungen arbeiten, sehr gute Arbeit darin gemacht, Dinge herzuzeigen. Und das ist von dem her für alle, die sich ein bisschen für diese frühe Gebirgsfotografie interessieren, ein sehr guter Moment. Er hat Tage damit verbracht, auf das richtige Licht zu warten, hat seine ganzen Mitarbeiter dadurch verbrämt. Aber man muss sagen, nach mehr als 100 Jahren, es hat sich wirklich ausgezahlt.
Wissen Sie, weil ich jetzt das Buch sozusagen so erwähnt habe, wissen Sie, wie der Titel ist? Weil dann würde ich das nämlich dann auch als Link in die Shownotes hineingeben, den Tipp.
Es heißt entweder der Dachstein oder das Dachsteingebirge.
Der Dachstein oder das Dachsteingebirge. Ich schaue mir das an und gebe den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Und Sie haben, und das glaube ich, dann sind wir schon mitten beim Föhn Summit. Sie haben jetzt Räume aufgemacht. Ich finde das super. Ich glaube, es ist Diskussionspotenzial da, bei dem man sich austauschen kann. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Also unser Gespräch hat mich neugierig gemacht, auf wie Sie dann Ihren Vortrag anlegen werden. Für die Hörer und Hörerinnen, der Föhn Kreativfestival gegen die Schwerkraft wird vom 9. bis zum 14. September 2024 stattfinden. Das Programm ist online auf der Website www.föhn-festival.org. Der Föhn schreibt sich in dem Fall buchstabiert FOE, stummes H, in dem Fall h.n-festival.org. Man kann die Tickets bereits buchen und ich glaube, das wird ein spannender Raum, um uns über Neues auszutauschen. Und ich möchte mich echt vielmals bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das war ein spannendes Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen am Creative
Danke
Summit.
auch. Ich freue mich sehr auf September. Bin gespannt, was passiert.